So groß ist der Herr, das ist das, warum wir singen dürfen. Und das ist das, woran wir uns freuen dürfen, dass wir, das ist ja auch so schön, wie die Melli das gesungen hat und der Matze das gespielt hat, dass wir da miteinander mit hineingenommen werden in das gemeinsame Singen. Manchmal ist es ja so, manchmal, da schaffen Lieder und das Singen ganz besondere Momente. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. In der letzten Woche ist mir so einer begegnet, im Fernsehen so ein Moment zu sehen. Ich darf ihn euch leider nicht zeigen. Also ich hätte euch gerne einen Filmclip gezeigt. Ich habe sogar extra bei dem Sender nachgefragt. Aber ich darf es euch nicht zeigen. Deshalb erzähle ich euch davon. Am Dienstag habe ich abends die Sendung Sing meinen Song reingeschaltet. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist eine Sendung, die, also wenn Leute was fürs Musikmachen übrig haben, dann ist es, finde ich, die vielleicht spannendste TV-Idee der vergangenen Jahre. Denn es ist so, dass da Musiker zusammensitzen, so wie man am Lagerfeuer zusammensitzt, gemütlich auf der Couch und immer einer von denen ist an dem Abend Thema und die anderen singen dann die Lieder von demjenigen in ihrem jeweils eigenen Musikstil und dann klingt ein Lied plötzlich ganz anders. Und am Dienstag ging es um die Lieder von Max Giesinger. Das bekannteste Lied, mit Abstand bekannteste Lied von ihm heißt 80 Millionen und ich bin sicher, dass viele von euch das Lied kennen. Vom Text her beginnt es im Original so: Da, wo ich herkomme, wohnen 1000 Menschen. Im Ort daneben schon zweimal so viel. 300.000 in der nächsten Großstadt und bald 4 Millionen in Berlin. Vielleicht habt ihr es im Ohr. Und der Refrain, der geht dann so: So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Ich weiß es nicht, doch ich frage es mich schon. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Und so weiter. Es geht um eine Liebesgeschichte, es geht darum, wie sich zwei Menschen gefunden haben in der ganzen großen Menge von 80 Millionen, die in Deutschland wohnen. Und das Lied hat sich der Rapper Motrip, also das war mir bis dahin überhaupt kein Begriff, das hat er sich ausgesucht zum das Nachsingen. Und das singt normalerweise gar nicht, das ist ein Rapper, der macht normalerweise so Sprechgesang und das singt eigentlich gar nicht mit richtigen Tönen. Das sagt es auch von sich selber, dass er das gar nicht so richtig kann, aber jetzt musste er, ja. Und das ist schon ganz schön riskant, wenn man sich dann so ein bekanntes Lied aussucht, das nachzusingen, weil wirklich jeder ganz genau weiß, wie es im Original klingt. Aber der Motrip hat es gewagt und seine Version hat viele zu Tränen gerührt, inklusive den Max Giesinger selber. Ich zeige euch mal geschwind ein kleines Bild. So war das. Also rechts ist Motrip und links ist Max Giesinger. Und es war deshalb besonders, weil er das Lied mit einem neuen Text gesungen hat. Und der Text ging so: Da, wo ich herkomme, brennen 10.000 Kerzen, denn die Skyline hat Feuer gefangen. Wir alle tragen die Sehnsucht im Herzen und träumen schon so lang davon, neu anzufangen. Verbrannte Erde im Regen, wir blühen nicht, unser Blick in die Sterne vertieft. Von der Heimat blieb nicht mehr viel übrig. Wir zogen los, als die Ferne uns rief. So weit gekommen und so viel gesehen. So viel passiert, dass wir nicht verstehen. Berge erklommen, um hier heut zu stehen. Meere durchschwommen, um Krieg zu entgehen. Grenzen passiert und marschiert unter Tränen. Doch ich fand hier meine Identität. Alles verloren in der Nacht, als wir flohen und mich dann hier gefunden als einer von 80 Millionen. Das war der neue Text von diesem Lied. Er geht noch weiter. Ihr könnt es ja dann auch mal euch das online angucken, diese Szene. Und es war ziemlich eindrücklich, weil es auf einmal kein Liebeslied mehr ist. Weil es nicht um einen geht, der unter 80 Millionen seine Angebetete findet, sondern jetzt ist es auf einmal die Geschichte von einer Flüchtlingsfamilie, die eine neue Heimat gefunden hat unter 80 Millionen hier in Deutschland. Das ist die Geschichte von dem Rapper Motrip selber. Der ist als Kind, als er ein Jahr oder zwei Jahre alt war, ganz klein jedenfalls, mit seiner Familie aus dem Libanon geflohen und ist hier in Deutschland groß geworden. Es ist seine eigene Geschichte, die er in das Lied hineingenommen hat. So wie mir vorher Lieder bekannte Melodien mit einem anderen Text versehen haben, so hat er es im Grunde auch gemacht und den Text, den er dem Lied gegeben hat, ist seine eigene Geschichte. Und das macht es so eindrücklich, diesen Moment, fand ich. Da hat einer das Lied nicht nur nachgesungen, sondern er hat sich das Lied zu eigen gemacht. Er hat sich mit seinem eigenen Leben, mit seinen Erfahrungen, mit seinen Gefühlen und mit seiner ganzen Geschichte in das Lied hineingelegt und hat es zu seinem Song gemacht. Und das, liebe Gemeinde, ist es, was Singen wertvoll macht. Neben dem, dass man die Melodien oder die Harmonien genießen kann, dass man Emotionen in Musik erleben kann und dass Musik eine Kunst ist, neben dem, was alles Musik schön macht, wird bedeutsam das Singen vor allem dann, wenn ich mir ein Lied zu eigen mache. Das ist heute mein Thema. Und ich habe dazu zwei Punkte und einen Bibeltext, an dem ich das so ein bisschen entfalten will. Der erste Punkt ist, dass Lieder Ausdruck meines Glaubens sind, wenn ich sie mir zu eigen mache. Es gibt in der Bibel so einen großen Reichtum an Liedern, schon in der Bibel. Für ganz unterschiedliche Lebenssituationen haben wir da die Psalmen, die wir hernehmen dürfen und die wir auch eben zu unserem eigenen Lied machen dürfen, wo wir unser eigenes Leben mit hineinlegen dürfen, wenn wir sie beten. Nicht nur nachsprechen, sondern wirklich sie zu unserem eigenen machen. Und dann sind da in der Kirchengeschichte im Laufe von Jahrtausenden so viele neue Lieder entstanden, durch die ganzen Zeiten bis heute, ganz unterschiedliche Lieder. Lieder, die uns Geschichten erzählen von Menschen, Lieder, die uns Erfahrungen weitergeben, Gedanken, manchmal auch theologische Glaubensinhalte vermitteln. Aber vor allem, dann werden sie Teil unseres Glaubens, wenn wir sie so singen, als wären sie unsere eigenen Lieder. Als wären sie von uns selber geschrieben und komponiert worden. Wenn ich das, was ich erlebe, was ich mache, was ich empfinde, wie es mir geht, auch vielleicht, was ich an Fragen habe oder an Klagen oder was mir manchmal auch stinkt, wenn ich das mit hineinnehme in die Lieder, dann werden sie zum Teil von meiner persönlichen Gottesbeziehung. Natürlich ist es hilfreich, wenn einem das Lied auch gefällt, vom Stil her und von der Melodie, aber so notwendig ist es eigentlich gar nicht unbedingt. Vielleicht kennt ihr das, wo Lieder in eurem Leben mit euch verbunden worden sind oder wo sie mit euch zusammenhängen, wo ihr sie mit einer ganz bestimmten Situation und einer Zeit in eurem Leben verbindet. Vielleicht, weil ihr sie in der Zeit diese Lieder ganz besonders gesungen habt. Also mir geht's manchmal so, wenn ich in alten Liederbüchern blätter, dann gibt alte Fontäne oder sowas, dann gibt's da Lieder, die haben wir früher auf Freizeiten immer gesungen, ständig die gleichen Lieder und damit verbinde ich die ganz automatisch. Wenn ich die Lieder singe, dann bin ich im Kopf, in Gedanken eigentlich schon fast wieder bei den alten Freizeiten oder im Hauskreis damals, als wir es gesungen haben. Oder bei manchen Liedern weiß ich noch, das haben wir damals im Sessellift gesungen, als wir im Skifahren waren, die Lieder. Wenn ich die Lieder singe, dann kommt mir das, bin ich im Geiste fast wieder im Sessellift. Oder manche Lieder im Radio, wenn man die hört, dann erinnern die mich an die Zeit, als ich Zivildienstleister war, weil die da halt damals aktuell waren und da hat man die oft gehört. Und so habt ihr bestimmt auch Lieder, die ihr mit einer Zeit eures Lebens verbindet, weil sie Teil von eurem Leben geworden sind, weil sie ganz eng verknüpft sind mit Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Ich erlebe, wie wertvoll das ist, manchmal auch, wenn ich Senioren besuche oder wenn ich an Sterbebetten sitze und auch da Lieder singe, weil da singen wir manchmal Lieder, die die Leute damals im Konfirmandenunterricht auswendig lernen mussten. Und das ist nicht so, dass es damals mit viel Spaß verbunden war. Es war meistens sogar sehr hart, wenn Lieder da abgefragt worden sind. Für manche keine schöne Erinnerungen an die Konfirmandenzeit. Gerade auch, wenn man die Strenge dann wieder nachempfindet. Oder auch die Angst, wie man damals geschwitzt hat, als man sich nicht sicher war, ob man das jetzt kann, wenn der Pfarrer einen abfragt. Und trotzdem sind es ganz wertvolle Lieder geworden. Und sie sind deshalb wertvoll, weil sie noch da sind. Weil sie auch ganz am Ende noch vom Leben noch da sind und vielleicht da nochmal ganz besonders bedeutsam werden. Es gibt Lieder, die begleiten einen durch ein Leben. Wie so Hymnen. Lieder, die Teil des ganz persönlichen Glaubens geworden sind. Und wenn man sie authentisch singt, wenn man sie mit dem Leben verknüpft, dann werden Lieder besonders, dann wird das Singen besonders. Bei mir war das vor 2 Jahren so, dass ein Lied, ein Lobpreislied, für mich besonders geworden ist, auch durch die Situation, wo ich das erlebt habe. Das Lied So Will I heißt es, von Hillsong. Wir werden es nachher hören und wenn er mögt, dürft ihr auch mitsingen oder zumindest probieren mitzusingen. Das Lied erzählt von der Schöpfung, die ihrem Schöpfer ein Loblied singt. Das Lied erzählt davon, wie es ist, dass Sterne Gott anbeten und die Steine Gott anbeten und die Meere und alles, was in der Schöpfung ist, eigentlich schon Gott anbetet. Nur weil es da ist, weil es geschaffen ist und weil es gut geschaffen ist, schon allein deshalb ist es eine Anbetung, ein Loblied auf den Schöpfer. Und das Lied erzählt dann davon, dass man sich selber, wenn die Schöpfung schon Gott lobt, dass ich dann selber mich in die Reihe stelle und auch als Geschöpf Gott loben will. Und ich habe das Lied damals, als ich in Australien war, ganz in der Nähe von der Hillsong-Gemeinde, da war ich auch öfters mal am Meer und die Faszination und die Schönheit der Küste habe ich dort genossen, war da eine Weile unterwegs und da war das der perfekte Soundtrack für diese Zeit, weil es genau das ausgedrückt hat, was ich erlebt habe. Die Schöpfung lobt und ich als Teil der Schöpfung sitze oder laufe oder stehe da mittendrin und stimme jetzt einfach mit ein in das Loblied der Schöpfung. Das Lied hat so ganz genau zu dem gepasst, was ich da erlebt habe. Und deshalb habe ich das da aufs Meer hinausgesungen, nicht nur einmal, immer wieder habe ich da eingestimmt in das Lied. Gleichzeitig in das, was die Küste und die Umgebung um mich dahin herum ausgedrückt hat, nämlich, dass Gott großartig ist. Singen ist Ausdruck des Glaubens, wo wir einstimmen in das große Loblied der Schöpfung. Da, wo wir uns zum Teil von dieser großartigen Komposition machen, die uns in der Schöpfung gegeben ist, die die Schöpfung ihrem Schöpfer singt. So ist ein Lied für mich besonders geworden. Das Lied erzählt dann weiter. Es geht nämlich nicht nur um die Schöpfung, sondern es erzählt auch von fast 8 Milliarden Menschen, die ein Ausdruck der Güte Gottes sind. Und es erzählt dann auch, wie für jeden Einzelnen Jesus ans Kreuz gegangen ist. Es erzählt die Heilsgeschichte und es erzählt, wie ich auch ein Teil von dieser Heilsgeschichte bin. Und das macht das Lied für mich noch wertvoller, denn darin einstimmen zu können, das ist letztlich das, was Glaube ausmacht. Dass ich mit meinem Leben einstimme in das Lied der Erlösung. Dann kann ich die Symphonie des Heils, das Gott schenkt, in mein Leben hinein übersetzen. Dann kann diese Melodie zu meiner Lebenshymne werden. So wird das Mitsingen weit mehr als eine technische Übung oder was, das man richtig oder falsch machen kann, das einem gefällt oder nicht gefällt. Ich bin Teil mit meiner Geschichte in diesem Lied. So wird Singen ein Ausdruck des Glaubens, ein Teil des Glaubens. Ich möchte mit euch jetzt in die Bibel schauen und wir schauen in die Gemeinde von Korinth. Da hat man auch gesungen und da hat man auch gebetet in den Gottesdiensten. Und in seinem ersten Brief an die Korinther thematisiert Paulus das auch in Kapitel 14. Da geht es um das Beten, speziell auch um das Sprachengebet. Aber es geht nicht nur um das Sprachengebet, sondern es geht in dem Zusammenhang auch um das Singen. Und in Vers 15, den zeige ich euch jetzt mal, da sagt uns Paulus nämlich was dazu. Da klingt es so in der Hoffnung für alle. Wie verhalte ich mich nun richtig? Ich will beten, was Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Beten auch meinen Verstand gebrauchen. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ich will ebenso beim Singen meinen Verstand einsetzen. Der Geist ist mit dabei im Loblieder singen, sagte Paulus, und das ist auch gut so. Im Singen wird der Glaube, die Beziehung zwischen dem Glaubenden und Gott gelebt. Ja, der Geist Gottes erschenkt uns sogar Lieder, in die wir einstimmen dürfen. Und offenbar haben das einige in Korinth damals ganz ausdrucksstark gemacht. Und zu denen sagt Paulus jetzt, ist gut so, was er macht. Singen im Geist ist gut, aber das heißt nicht, dass man dabei den Verstand ausschalten soll. Und das ist interessant. Singen im Gottesdienst ist nicht nur ein Gefühlserlebnis für mich selber, sagt Paulus. Es geht nicht nur um die Emotionen zwischen mir und Gott. Es geht auch darum, den Verstand einzusetzen. Da könnten wir ja sagen, Moment mal, ist nicht das Schöne an der Musik, dass man gerade nicht dabei denken muss, dass man sie fühlen kann, dass man sich da hineinlegen kann, dass man vielleicht auch was ausdrücken kann, was Worte allein gar nicht sagen können, dass man Gedanken loslassen kann oder auch was den Glauben angeht. In der Musik kann man Glaube leben und erleben und auch ausleben und eben gerade selbst das, was man nicht versteht oder was man nicht formulieren kann, das kann man doch im Singen vor Gott legen oder nicht. Und jetzt kommt Paulus hier und sagt, man soll nicht ohne Verstand singen, jedenfalls nicht im Gottesdienst. Warum macht Paulus das? Ich denke, Paulus hat was Zweites im Blick, was das Singen wertvoll macht. Und das ist auch mein zweiter Punkt heute Morgen. Weil Singen kann noch mehr sein, als eine individuelle Form, meinen Glauben auszudrücken. Singen kann ein Miteinander schaffen. Das Singen daheim oder das Singen unter der Dusche oder das Singen im Auto, das ist was anderes wie das Singen im Gottesdienst. Das, was Paulus den Korinthern damals als Ermahnung mitgibt, ich glaube, das wird auch für unsere Zeit heute ein wenig zu einer Ermahnung. Für mich auch mit. Ich mache so ein bisschen die Erfahrung, dass heute sich einige wünschen vom Singen im Gottesdienst, auch vor allem, dass es ein persönliches Glaubenserlebnis ist. Man geht in den Gottesdienst, um persönlich seinen Glauben auszudrücken. Und dem soll das Singen auch dienen. Da geht's um den Geist Gottes und um mich. Und manchmal gibt's dann entsprechend auch Enttäuschungen, wenn das Singen im Gottesdienst jetzt kein so geistliches Erlebnis ist, wie man sich das erhofft hat. Wenn es zu wenig Zeit bekommen hat oder die falschen Lieder gesungen worden sind oder die falschen Instrumente spielen oder sonst was. Die Erwartungen leiten sich daraus ab, dass man selber für sich was erwartet, dass man für sich einen Glauben erleben will. Und im besten Fall leistet die musikalische Begleitung das von der Qualität oder von der Atmosphäre, was es dazu braucht, dass es mir, dem Einzelnen im Singen, möglich macht, dass ich persönlich vor Gott treten darf. Das fällt mir schon auf, auch wenn ich höre, wie Lobpreisleiter hier sich selber verstehen und ihre Rolle verstehen. Da hört man ganz oft, dass sie den Einzelnen dienen wollen, dass die ihre Gottesbeziehung in der Musik leben können. Das habe ich auch schon so gesagt. Und ich muss mir da Fragen stellen von diesem Paulus-Text her, ob das wirklich das ist, was wir da machen sollen. Und jeder, der singt, muss sich die Fragen eigentlich auch stellen. Soll das Singen im Gottesdienst zuerst mir und meiner Gottesbeziehung dienen? Ich erzähle euch ganz kurz von einem Gottesdienst, der hat es wirklich auf die Spitze getrieben. Das war vor ein paar Jahren beim Christival in Karlsruhe. Da war ich mit einer Freundin dort und da gab es einen Gottesdienst, wo jeder Gottesdienstbesucher in der großen Halle einen Kopfhörer gekriegt hat. Jeder selber. Und dann konnte man an dem Kopfhörer aus drei Kanälen auswählen, welches Programm man hören möchte. Es gab drei verschiedene Musikstile. Einer war Lobpreismusik, so wie man es kennt, mit Gitarre und so ganz einfach. Einer war mit DJ-Musik und so. Und dann war noch was anderes. Ach so, Rap. Lobpreismusik zum Beispiel. Und da konnte man den Kanal auswählen, wo man sagt, das ist mein Stil, so will ich jetzt Gott loben. Und so haben wir es gemacht. Die Freundin, die mit dabei war und ich, wir waren nebeneinander gestanden, jeder hat seinen Kopfhörer auf. Sie war eher so dieses normale Lobpreismusikmäßige, hat da mitgesungen. Ich war gerade beim DJ und habe mit so Techno-mäßig ein bisschen versucht, Lobpreis zu machen. Und wir sind nebeneinander gestanden und trotzdem war jeder irgendwie nur bei sich. Vielleicht ist es ein bisschen so, wie wir es gerade auch die Gottesdienste erleben. Jeder ist irgendwie bei sich daheim. Wir sehen einander zum Glück. Das ist zumindest die Gemeinschaft, die wir möglich machen können und wo wir Gemeinschaft erleben. Aber es ist natürlich schon auch irgendwie jeder mit sich beschäftigt. Und ich habe mir schon überlegt, ob das, wenn man es in diese Richtung ins Extrem treibt, ob das der Sinn von Gottesdienst eigentlich sein kann. Dass jeder für sich Gott anbetet. Paulus sagt, ja, es darf jeder für sich im Geist singen, aber gleichzeitig auch mit Verstand. Und was das heißt mit Verstand, das wird deutlich, wenn wir die Verse drumherum anschauen. Wir gucken nochmal in der 1. Korinther 14 rein. Und jetzt gucken wir direkt die Verse, die weitergehen, Vers 16 und 17. Da schreibt nämlich der Paulus, wenn du Gott nur im Geist anbetest, wie soll jemand, der diese Sprache nicht versteht, dein Gebet mit einem Amen bekräftigen? Er weiß doch gar nicht, was du gesagt hast. Da kann dein Gebet noch so gut und schön sein, der andere wird dadurch in seinem Glauben nicht gestärkt. Und bei den Liedern ist genau das Gleiche. Verstand mit einbeziehen, dass der andere es verstehen kann. Paulus nimmt für den Gottesdienst die Gemeinschaft in den Blick. Der andere soll verstehen können, was ich ausdrücke. Der andere soll einstimmen können. Er soll seinen Amen dazu sagen können. Vielleicht hat man das in Korinth damals auch schon so gemacht, dass man seinen Amen dazu gesagt hat. Weiß nicht, ob sie es so gemacht haben, wie man es aus Amerika kennt, wo man nach jedem Satz mit Amen bestätigt und sich aneignet, was man gut findet, was gesagt worden ist. Oder so wie bei uns, wo das eher am Ende der Gebete ganz geordnet oder am Ende des Segens man seinen Amen sagt. Aber im Grunde ist das Gleiche. Man bestätigt es für sich selber ja auch und man stimmt mit ein in das, was gebetet worden ist und das, was man gesungen hat. Amen sagen ist hier bei Paulus, sich das Gebet und das Lied, das Lob zu eigen machen. Und dass das der andere kann, sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Daran erinnert Paulus in diesem Kapitel in 1. Korinther 14. Den anderen sollte man nicht aus dem Blick verlieren. Auch nicht bei seinem eigenen geistlichen Erlebnis. Er schreibt es ein paar Verse später so. Was bedeutet das nun für euch, liebe Brüder und Schwestern? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere unterweisen die Gemeinde im Glauben. Einige geben weiter, was Gott ihnen geoffenbart hat. Andere reden in unbekannten Sprachen und wieder andere übersetzen das Gesprochene für alle. Wichtig ist, dass alles die Gemeinde aufbaut. Jeder lebt Glaube anders. Jeder kann was anderes beitragen. Aber jeder lebt Glaube nicht nur für sich, sondern so, dass es die Gemeinde aufbaut. Ich glaube, das ist eine wichtige Erinnerung, die Paulus uns da mitgibt. Einfach, dass wir das wissen, dass es nicht nur um unser eigenes Glaubensleben geht, wenn wir zusammenkommen. Dass das ja gerade Gottesdienst ausmacht, dass wir Gemeinschaft erleben. Und deshalb feiern wir ja auch auf diese Art, wie wir es heute feiern, Gottesdienst, dass man andere sehen kann, die mitfeiern. Dass man einander erleben kann. Dass man es vielleicht auch ein bisschen voneinander hören kann. In der Kirche ist es nur dann ein richtiger Gottesdienst, wenn man dem anderen auch begegnen kann, bin ich jedenfalls der Meinung. Und im Moment ist es immer noch schwierig, obwohl Gottesdienste wieder erlaubt sind. Denn es ist ja so, dass man einen großen Abstand halten muss und man sitzt letztlich ganz allein in der Bank und man darf ja auch nicht einander begegnen, man darf auch nicht singen. Aber es geht im Gottesdienst um das Gemeinsame. Und deshalb freue ich mich, wenn hier in diesem Format immer wieder auch unterschiedliche Leute mitmachen und sich einbringen, beim Gebet mitmachen oder was erzählen. Wenn wir ganz unterschiedliche Stimmen hören und unterschiedliche Blickweisen bekommen, dann wird Gottesdienst zu einem mehrstimmigen Werk, denn es ist keine Solo-Performance. Gottesdienst soll ein Miteinander spürbar machen, so wie das Singen es eben auch tut. Denn das Singen, das ist einerseits wohl was für den Glauben des Einzelnen, ja, aber im Gottesdienst oder auch sonst im Miteinander ist das Singen was, das Gemeinschaft erlebbar macht. Es bin nicht nur ich, der einstimmt in das Loblied der Schöpfung, sondern wir stimmen gemeinsam mit ein. So wie in einem großen Chor stehen wir da nebeneinander und singen miteinander. Im besten Fall auch in der gleichen Tonart und harmonisch aufeinander abgestimmt. Das ist ja das Schöne bei Online-Gottesdiensten, da kann man den Ton ausmachen und wenn man dann ein bisschen daneben singt, macht's gar nichts. Ist trotzdem ein Miteinander-Singen. Ich weiß, es ist schwierig mit dem gemeinsamen Singen bei dieser Art von Gottesdienst, die wir feiern, bei diesen Online-Gottesdiensten. Ich weiß, das hört sich daheim halt dann doch auch komisch an. Wenn man nur sich selber singen hört und die Stimme, die aufgenommen ist, wenn man vielleicht noch ganz vorsichtig den, der neben einem sitzt, hört, wenn da jemand neben einem sitzt. Es ist komisch, in den Bildschirm hinein zu singen, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man in einem Raum gemeinsam singt. Aber ich denke, genau in diesem, dass wir das als komisch empfinden, kann man ja auch sehen, oder vielleicht auch an dem, dass man vielleicht gar nicht mitsingt, dass man sich schwer tut, überhaupt mitzusingen, kann man doch sehen, was das Gemeinsame in dem Singen ausmacht. Dass es eine gemeinschaftliche Dimension hat, das Singen neben dem Persönlichen. Und das kann man sich eben auch im übertragenen Sinn bewusst machen. Ich komme zum Schluss nochmal zu dem Lied zurück, von dem ich gerade vorhin erzählt habe. Da geht es ja gerade darum, dass ich einstimme in das Lob der ganzen Schöpfung. Auch wenn da an der südaustralischen Küste keine Leute in meiner nächsten Nähe waren. Und es war auch geschickt, weil dann kann man nämlich auch laut singen, so laut man will. Vielleicht so, wie ihr vor dem Bildschirm auch laut singt. Ich bin da nicht allein gestanden vor Gott, sondern als Teil einer vielfältigen, schönen Schöpfung, die gemeinsam zu Gott singt. Zusammen mit Wellen und mit Felsen und mit Wind. Wenn die Meere dich anbeten, dann auch ich. Und so ist es eigentlich in unserem Glauben generell. Singen heißt mit einstimmen, liebe Gemeinde. Einerseits ganz persönlich mit meinem Leben einstimmen und mir das Lob der Schöpfung zu meinem eigenen Lebenslied zu machen. Dann wird das Singen für mich wertvoll und für meinen Glauben. Und da ist das Singen was ganz Persönliches und als solches auch wertvoll. Aber wenn es nur das wäre, dann würde das Singen gleichzeitig was unglaublich Trennendes haben. Weil es mindestens so viel Musikgeschmäcker gibt wie Radiosender. Und das ist in der Kirche, in der Musik nicht anders. Da merken wir das ja auch, wie Musik auch trennt. Auch Christen trennt es und auch manchmal Gemeinden. Deshalb weist Paulus uns hin, dass Singen neben dem Persönlichen auch was Verbindendes haben kann. Dass man einstimmen kann mit anderen um mich. So wie hoffentlich auch bald wieder in den Kirchen, wenn das wieder möglich sein wird. Einstimmen in Lieder, die einem vielleicht gar nicht mal so gut gefallen. Oder die vielleicht auch einem viel zu alt oder viel zu neu sind. Aber zu denen ein anderer leichter Amen sagen kann. Und schon allein deshalb kann man darin auch einen Wert für sich entdecken. Für das Miteinander. Vielleicht ist das was, was wir insgesamt gerade wieder mehr in den Blick nehmen müssen. Auch was die ganze Lage in unserem Land angeht. Auch da hört man Stimmen, die gerade sehr, sehr stark auf das gucken, dass jeder wieder das kriegt, was er selber möchte. Klar, man vermisst was persönlich. Und man will das wieder und man pocht mal auf seine Rechte und auf das, was man gern möchte. Und manchmal sehr, sehr, mit sehr großem Nachdruck. Aber auch da kann uns der Paulus erinnern, so wie beim Singen, guckt auf das große Ganze, guckt, dass der andere auch mit einstimmen kann. Dann wird es nämlich erst seine ganze Kraft entfalten. Allein oder miteinander, im Geist und mit Verstand, mit falschen und mit richtigen Tönen, unser Singen ist in Gottes Ohr auf jeden Fall der reinste Wohlklang. Amen.